wenn einer was davon versteht, wie man Menschen inspiriert und sensibilisiert, dann ist das für mich Edgar Itt. Vom Spitzensportler und Olympiamedaillengewinner zum Diplomkaufmann und schließlich zum systemischen Coach und gefragten Keynote-Speaker. Edgars Werdegang ist ein gelebtes Beispiel für das, was ein Zukunftsbauer ausmacht. Dieses Interview ist ein weiteres Schätzchen aus Visionäre inspirieren und bereits 2014 entstanden. Doch das, was Edgar mit uns im Interview teilt, hat nichts von seiner Inspirationskraft und Aktualität verloren. Herzlich willkommen zu Bau dir deine Zukunft, dem Podcast für Unternehmer und Unternehmerinnen, Visionäre und Zukunftsbauer, die sich und die Welt bewegen und wissen wollen, was in Zukunft wichtig wird. Mein Name ist Sylvia Zulkowski, ich bin Zukunftsentwicklerin, Autorin und Vortragsrednerin. Freuen Sie sich auf Tipps, Impulse und spannende Interviews und lassen Sie uns gemeinsam kecker werden und die Welt aus den Angeln heben. Diesmal bei mir zu Gast Edgar Itt. Ich freue mich sehr, lieber Edgar, dass du heute bei mir bist.
Ja, ich freue mich auch. Hier in der Natur ein Stück weit darf ich ja auch deinen Garten jetzt bewundern.
Ja, genau. Bei dem schönen Wetter haben wir beschlossen, wir gehen in den Garten. Edgar, ich habe dich kennengelernt bei der Askutum Coach Akademie, hast als Lehrcoach den ganzen Tag gestaltet und hast mich wirklich mit deiner Art fasziniert und auch mit deiner Botschaft fasziniert. Deine Botschaft ist, der Olympia steckt in jedem. Und bist Olympiasieger 1988 in Seoul über 4x400 Meter Staffel, Bronzemedaille, wenn ich es richtig weiß. Und die Frage, die ich mir natürlich gestellt habe, weil du echt 100% überzeugst, auch in dem, was du heute tust, wie kommt man denn in Gottes Namen von einem Olympiasieger bzw. einem Hochleistungssportler zu dem Thema Mentalcoaching, Vortragsredner sein und heute wirklich ganz was anderes zu tun?
Du hast eben so in einem Zwischensatz in Gottes Namen gesagt und das ist mir auch sehr, sehr wichtig. Ich habe ein großes Gottvertrauen und ich bin mir sicher, dass Gott mich auch dorthin geführt hat, zu dem, was ich jetzt mache. Wie kommt man dazu? Als Kind wollte ich schon immer laufen und so kam ich zum Sport. Mhm. Und irgendwann mal habe ich das professionalisiert. Habe neben dem Laufen auch noch andere Sportarten gemacht, aber das Laufen war so immer so der Kern. Dann kam meine sportliche Karriere und neben meiner sportlichen Karriere, parallel, habe ich BWL studiert, auch zum Abschluss gebracht, war dann in Managementpositionen tätig, im Marketing hauptsächlich 3 Jahre lang und habe aber parallel immer mal so ein bisschen Personal Fitness Training gemacht für die ein oder andere Führungskraft von Unternehmen, okay. Die gesagt haben, ach ja, wir müssten eigentlich was tun und mit Ihnen, Herr Itt, so als ehemaligen Olympioniken, ach, das wird mich motivieren. Mhm. Bei der ganzen Geschichte ging es sekundär darum, den Klienten beizubringen, wie sie jetzt laufen, wie sie atmen sollen, wie sie die Übung jetzt richtig machen sollen. Das haben wir natürlich auch mit einem Kern der ganzen Sache. Aber primär war, dass sie überhaupt da stehen und mit mir in dem Wald die Übung machen oder dann im Fitnesscenter. Denn es kam sehr, sehr oft vor, dass dann kurz vorher angerufen wurde, es ist zu heiß, es ist zu kalt, es regnet, die Oma hat Geburtstag, das Kind muss zum Reiten, zum Klavierspielen, die Nachbarn sind nicht da, ich muss fahren. Mhm. Und dann musste ich am Telefon irgendwie versuchen, natürlich jedes Mal mit anderen Worten und Sätzen, nicht, dass sie denken, ach, das hast du ja beim letzten Mal auch schon wieder gesagt oder auch schon gesagt, musste ich sie überzeugen, dass sie auch wirklich da stehen und mit mir im Wald laufen. Beispielsweise Thema, die Oma hat Geburtstag, wir haben noch kein Geschenk und ich muss jetzt in die Stadt. Habe ich dann einfach gesagt, passen Sie auf, wir machen das so, wir trainieren und bei unserem Training überlegen wir, was man der Oma schenken kann. Mhm. Denn im Dialog, und würde sagen, ich bin auch kreativ, da finden wir was und wir finden dann nicht nur was, sondern auch wo es zu erstellen gibt.
Okay, und das war quasi so dann auch der Start.
Das war so der Start. Mhm. Und dann nach dem Trainingsende haben die gesagt, Mensch, Herr Itt, Sie konnten ja toll motivieren. Und dann dachte ich, irgendwie muss ja dieses Motivieren, Inspirieren, Sensibilisieren, Emotionalisieren in mir sein. Und das war so der Start. Und dann, jetzt mache ich einen großen Sprung, kam dann irgendwann mal ein KMU, kleine und mittelständische Unternehmer, Coach, der ein Wochenendseminar gemacht hat und mehrere im Jahr, und sagte, Herr Itt, erzählen Sie doch mal ein bisschen was über Ihr Leben. Das könnte die anderen motivieren. Ich sage jetzt noch gerade noch mal motivieren, das kommen wir noch mal später dazu, weil ich mich eher als Inspirationscoach sehe, weil motivieren kannst du keinen Menschen. Du kannst inspirieren, sensibilisieren, emotionalisieren. Gut, dann habe ich gesagt, ich kann aber nur Predigten halten, denn ich hatte damals ab und zu mal für Jugendgemeinden gepredigt. Deshalb auch vorhin, wie ich gesagt habe, Silvia, in Gottes Namen ist bei mir ein ganz wichtiger Punkt und ein ganz wichtiger Weg. Und dann sagt er, naja, dann machen Sie doch so, dann predigen Sie, und wenn Sie dann auf die Bibel verweisen, machen Sie so, dass es jeder versteht. Und so entstand mein erster Vortrag.
Das ist ja auch pfiffig und nicht sehr gewöhnlich, ne?
Nicht sehr gewöhnlich, ja. Der war mit Holpern, mit Äs und Os und Is und aufgeregt und wie das halt manchmal ist.
Wie lange ist das her, Edgar?
Das ist jetzt her 14 Jahre.
14 Jahre?
14 Jahre her. Und dann ging ich durch eine ganz harte Schule bei ihm. Er hat mir dann innerhalb von 2 Jahren bei jedem seiner Seminare, hat er mich dann danach hart ins Gericht genommen und hat dann konstruktive Kritik geäußert. Und dann habe ich gelernt. Nach 2 Jahren hatte ich dann meinen eigenen Stil entwickelt, und dann im Jahre 2003, 2004 habe ich mich dann mehr oder weniger dann durch Learning by Doing selbst gecoacht und dann meinen eigenen Vortragsstil entwickelt.
Gibt es denn ein Schlüsselerlebnis auf dem Weg zum Erfolg von heute für dich?
Ja, es gibt mehrere. Okay. Du meinst jetzt mehr in meiner Berufung, die ich jetzt ausübe.
Genau.
Das war mein erstes Seminar, das ging nämlich voll in die Hose.
Okay.
Ja. Was ich aber von mehreren meiner Kolleginnen und Kollegen schon gehört habe, ich weiß nicht, ob es bei dir ähnlich war, Silvia. Ja.
Ich muss jetzt sagen, nein, aber wahrscheinlich deswegen, weil ich nämlich im Freundeskreis meine ersten Seminare gehalten habe und die mir immer mal wieder Feedback gegeben haben.
Ach, währenddessen schon?
Währenddessen schon, ganz genau. Gut. Ich habe die quasi als Übungsplattform für benutzt.
Sehr schön.
Und damit war das erste Seminar relativ wasserdicht.
Ja, ja.
Gelernt habe ich schon davor quasi.
Wobei natürlich die Freunde dann eher ein bisschen streicheln. Aber wenn ein Kunde, der dafür bezahlt, nicht zufrieden ist, dann ist es dann schon etwas härter. Und das war bei mir auch so der Fall. Aber er ging konstruktiv mit mir um und auch danach und hat mir dann auch gezeigt, wie ich es besser machen könnte.
Ach ja, das ist ja mal ein netter Kunde,
das
oder?
Das war ganz toll. Das war das erste Schlüsselerlebnis. Das zweite Schlüsselerlebnis war, als ich dann von den Overhead-Folien, die gab es dann so noch Ende der 90er, Anfang der 2000er. Ja, ich war da noch vielleicht noch nicht ganz so State of the Art damals. Dann umgestellt habe auf PowerPoint. Der Kunde gesagt hat, ja, Sie machen das ja mit PowerPoint. Und ich erst mal ja gesagt und musste dann innerhalb von einer Woche mir PowerPoint beibringen.
Ja, okay.
Das war ein Schlüsselerlebnis, weil ich dann auch den Vortrag wieder ganz anders gestaltet habe. Und der nächste Punkt war, als ich dann vor 350 Personen stand und nicht nur mehr vor 12, weil dann kam auch ein Unternehmen auf mich zu und hat gesagt, Herr Itt, wir haben da gehört, Sie machen so Vorträge, Sie haben das doch bestimmt auch schon mal vor 100, 200, 300 Leute gemacht. Ich natürlich, ja, ich hab's aber nicht.
Fake it until you make it, gell?
Genau. Und dann stand ich dann auf der großen Bühne und 350, 400 Personen. Und das war der nächste Punkt, ja.
Wow. Und dann war es quasi auch dieser Punkt, sag ich mal, so erledigt, dass du gesagt hast, okay, was kann mir noch passieren?
Also geht's nur noch nach vorne.
Gab es eigentlich auch irgendwas, von dem du dich verabschieden musstest, um vorwärts zu kommen?
Ja, von Gewohnheiten.
Von Gewohnheiten.
Das war das Erste. Von Gewohnheiten. Denn du konditionierst dich ja mit den Jahren. Und je älter du wirst, desto mehr schlagen die Konditionierungen auch Wurzeln. Und die sind ganz tief. Und je tiefer die Wurzeln sind und je stärker, desto mehr tut's weh, diese Konditionierung wieder ein Stück weit zu revidieren und dich woanders einzuschlagen und einzuordnen. Und verabschieden musste ich mich von einem ganz wichtigen Punkt des Selbstfokussierens.
Okay.
Folgendes dazu. Ich war Hochleistungssportler.
Ja.
Ein Stück weit bin ich das immer noch. Das verlierst du ja nicht. Und hatte eine Individualsportart, nämlich die Leichtathletik. Es gibt kaum eine Sportart, die individueller ist als die Leichtathletik. Da bist du sehr auf dich konzentriert und fokussiert. In den Zeiten des Hochleistungssports habe ich das auch ein Stück weit konditioniert. Musste ich auch, sonst wäre ich nicht dorthin gekommen, wo ich war.
Ja, ja.
Jetzt ging es darum, wenn du vor Menschen stehst, Vorträge hältst, Coachings machst, Seminare, Workshops, musst du schauen, wie geht's dem anderen? Wie geht's meinem Gegenüber? Was möchte das Auditorium heute? Und nicht, was würdest du dir denn heute gerne selbst mal sagen?
Okay. Ja, ja.
Und von dem musste ich mich glücklicherweise verabschieden, weil ich durch diesen Schritt sehr viel gelernt habe.
Okay, also quasi von dir weg hin zum anderen.
Zum anderen, aber ohne dich selbst zu verlieren.
Genau. Ja. Und trotzdem bei dir bleiben ist so eigentlich das Geheimnis dahinter, gell? Wie lange hat es denn eigentlich gedauert, was würdest du denn sagen, bis du den Erfolg wirklich verbuchen konntest für dich, bis es dauerhaft war? Weil am Anfang ist es ja doch oft volatil, ne? Dann hat man mal ein Geschäft und da freut man sich. Und die ersten Jahre ist es dann mal auf und mal ab und mal auf und mal ab. Wie war das bei dir?
Es war ähnlich. Die ersten Jahre war auf, war ab, war auf, war ab. Und bis sich das dann mal so eingestellt hat, das hat gebraucht bei mir 4 bis 5 Jahre.
Okay.
Ja, 4 bis 5 Jahre. Und der große Durchbruch war, als das war eben dieses Beispiel mit diesen dann vor 350, 400 Personen, eine der großen deutschen Banken auf mich aufmerksam wurde und hat mich eben zu einem solchen Kick-Off-Veranstaltung eingeladen. Und bei dieser Kick-Off-Veranstaltung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, es war zum Glück also recht früh im Januar, das hat einen solchen Welle geschlagen in der gesamten Bank deutschlandweit, dass ich in diesem Jahr zu, ich glaube, 40 bis 50 gemischten Veranstaltungen, ob Kickoff, ob Führungskräfte und so weiter und so fort, und teilweise hatte ich dann 600 Leute vor mir sitzen.
Wow.
Und das war der Durchbruch. Also bis dahin ging es immer auf, ab, und dann kam wirklich dieser Durchbruch. Das heißt, dass ich in diesem Jahr ungefähr 70 bis 90 Vorträge gehalten habe.
Danach kam es, oder?
Und dann kannst du es.
Wahnsinn.
Dann kannst du es. Und das war ein ganz wichtiges Jahr. Und von jedem hast du mehr gelernt. Und ein ganz großer Schritt war auch noch, das war eine IT-Firma, die eine Messehalle gemietet hat in Frankfurt. Nach mir dann am Abend trat dann Mario Barth auf. Also da kann man sich mal vorstellen, welchen Umfang diese ganze Veranstaltung hatte. Und das war auch Mitte der 2000er, also 2005 war das ungefähr, 2005, 2006. Und die dann gesagt haben, wissen Sie, Herr Itt, ganz wenige Redner laden wir ein. Sie laden wir ein, aber Sie wissen auch, was das heißt.
Ja, damit geht das Adrenalin nach oben, jawohl.
Und die Latte ist hochgesetzt und wir wissen, Sie sind nicht nur Hürdenläufer, sondern haben früher auch Hochsprung gemacht. Das heißt, Sie werden diese Latte, ich sage jetzt mal fast wortwörtlich, wie es gesagt hat, nicht nur meistern, sondern auch ohne, dass Sie diese touchieren.
So. Ja.
Und das war eine Ansage und das war also die nächste Feuertaufe, die ich bestanden habe mit viel Schweiß
Ich kann es gerade spüren. Ja. Ja, das kommt, da komme ich gleich zu meiner nächsten Frage. Was sind denn deine drei persönlichen Erfolgsfaktoren, die dir helfen, also gerade in so Extremsituationen dann auch zu sagen, okay, ich pack das?
Ja. Das erste ist das Selbstvertrauen. Mhm. Das Selbstvertrauen, weil in dem Moment, als mir das gesagt wurde, und das ist ja nur eines von vielen Beispielen, diese Person nicht auf dich zukommen würde, wenn du es nicht könntest. Ja. Positiv formulieren, sie tritt deshalb auf dich zu, weil sie das Vertrauen hat in dir und es in dir sieht, dass du es kannst. Punkt 1. Mhm. Punkt 2, niemals aufgeben. Mhm. Niemals aufgeben. Ich habe es gelernt im Sport und ich war Hürdenläufer und ich bin oftmals, auf Deutsch gesagt, auf die Schnauze gefallen. Mhm. Und ich habe nie aufgegeben. Mhm. Und das habe ich als Kind gelernt von all meinen Trainerinnen und Trainern. Lauf weiter. Und das ist auch ein Lebensmotto von mir. Egal, wie schnell du vorwärts kommst, wichtig ist, dass du für dich ankommst. Mhm. Nicht für die anderen, für dich ankommst. Mhm. Und ein Erlebnis hatte ich 1987, jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter zurück, da war ich genau 20 Jahre und da waren die Weltmeisterschaften der Leichtathletik in Rom und ich hatte einen Vorlauf mit damals dem großen Edwin Moses. Zum ersten Mal durfte ich gegen Edwin Moses laufen. Ich als Youngster bei den Weltmeisterschaften, zum ersten Mal bei Weltmeisterschaften dabei. Mhm. Ich war bis 250 Meter noch vor Edwin Moses, ja, das Publikum raunen, also der hätte mich dann eh eingeholt. Aber bei 250 Meter machte ich einen kleinen Fehler und bin an der Hürde hängen geblieben, bin hingefallen. Mhm. Jeder andere oder viele andere Läufer, ich würde jetzt mal sagen 98-99% würden aufhören, weil brauchst nicht mehr weiterlaufen. Mhm. Und ich bin aufgestanden, bin weitergelaufen. Mit großem Abstand hinten irgendwie noch angekommen und das Publikum hat gejubelt und hat geklatscht, dass ich weitergelaufen bin, nicht aufgegeben.
Die haben das quasi auch respektiert, das dass honoriert. Du gesagt ja. hast, jetzt ist aber
ja, ich laufe
nicht
weiter.
Das Ende der Fahnenstange, ja. sondern ich laufe weiter.
Ich laufe weiter. Ich wollte ankommen.
Super.
Ich wollte ankommen. Und wichtig ist das Ankommen in allen Lebenssituationen. Das Ankommen für Ziele, die du dir gesetzt hast. Mhm. Zeit, ob es jetzt schnell, langsam und wie, das sind Zeiten, die wir uns manchmal setzen, die vielleicht auch von außen kommen.
Ja.
Und der dritte Punkt ist die Leidenschaft.
Mhm.
Die Leidenschaft, die du hast, vielleicht ist auch der zweite Punkt oder der erste Punkt, also ich sage jetzt mal die drei, ist mal ja, nicht ja. chronologisch, mhm, ja, sondern mhm. einfach mal aufgezählt. Die Leidenschaft, das, was du in deinem Herzen verspürst. Und für dich selbst, ja, und für die Ziele, die du im Leben hast.
Okay. Und zwar verbindet ja nur auch das Thema Vision ein Stück weit. Mhm. Du weißt ja, dass ich gerade, was Visionen betrifft, damit mhm. unterwegs bin und ich leidenschaftlich dafür eintritt, dass gerade auch Unternehmen Visionen ernst nehmen und wichtig nehmen. Und als wir uns kennengelernt haben, war das ja auch ein Thema von dir. Was bedeutet Vision für dich?
Vision, jede und jeder, egal welchen Alters, welches Geschlecht, hat Vision.
Mhm.
Und ich behaupte, dass Menschen, die keine Vision haben, sich auch nicht täglich Ziele setzen können. Denn Ziele richten sich auch wieder nach etwas, was ein Stück weit noch tiefer steckt und höher hängt.
Genau, das ist schön ausgedrückt. Tiefer steckt und höher hängt. Mhm. Gut.
Mhm. Und Visionen sind für mich bildliche Darstellung eines Wunschzustandes, die dann auch noch mit Worten, mit Zahlen, mit Sätzen, mit Musik oder wie auch immer noch ein Stück weit untermauert werden. Und Vision hat auch immer so ein Stück weit, vielleicht so ein Stück Unrealistisches noch dabei. Ja, so ein bisschen, geht das denn auch überhaupt?
Genau, ich nenne das dann gerne Spinnerqualität.
Ja, wunderbar ausgedrückt. Ah, das nehme ich mal auf, Silvia. Wenn ich das mit aufnehme, Spinnerqualität, das genau. ist schön, das ist mhm. schön gesagt.
Mhm.
Und wichtig ist, dass diese Visionen auch dynamisch sind. Und zwar eine Lebensvision, die jede und jeder Mensch hat. Du fragst sicherlich auch in deinen Seminaren oder in deinen Coachings, wie stellen sie sich ihr Leben in Jahren vor? Dann macht man das vom Status quo jetzt. Aber in diesen Jahren auf dem Weg dorthin passiert ja nochmal das eine oder andere. Beispielsweise, Silvia, jetzt für mich gesehen, vor 5 Jahren war meine Vision noch anders als heute. Ja. Denn vor 5 Jahren habe ich noch meine jetzige Freundin, Verlobte und zukünftige Frau noch nicht kennengelernt. Mhm. Meine Vision hat sich jetzt ein Stück weit ausgebaut. Ja, das Bild ist entweder größer geworden, voller geworden, noch bunter. Vielleicht habe ich auch ein paar Elemente weggenommen von diesem Bild. Die Kernaussage dieser Vision bleibt aber, mhm. weil in dieser Vision steckt deine Persönlichkeit, es stecken deine Motive, die bei jedem Menschen etwas anders gelagert sind. Ja. Und deshalb, so wie ein Leben dynamisch ist, ist auch eine Vision dynamisch. Eine kleine Vision hatte ich gehabt, als ich mir gesagt habe, mit 17 Jahren, ich möchte bei Olympia teilnehmen. Mhm. Jetzt kann man sagen, war das jetzt ein Ziel, war es eine Vision? Ich sage, das war eine Vision, dann habe ich meine Ziele. Diese Vision hatte ich dann mit 21 erreicht.
Ja.
Dann musste ich mir wohl oder übel weitere Visionen genau. stecken.
Und dann?
Dann überlegt man, ja gut, das Leben geht dann weiter. Ja. Und dann ging es dann eher nach der Lebensvision.
Ja, schön. Schön. Ja, jetzt sind wir schon fast am Ende angekommen. Was ist es denn, was in deinen Augen in Zukunft wichtig wird?
In meinen Augen wichtig wird. Kannst du es nochmal konkreter formulieren? Meinst du es jetzt in der Welt, für die Welt gesprochen oder für das persönliche Fortkommen der Individuen?
Also wenn du beides parat hast, dann auch gerne beides.
Ach, das ist natürlich jetzt eine diplomatische Antwort von dir. Auf eine
oder antworte auf das, was dir gerade besser gefällt. Es ist beides gut.
Es wird mehr wichtig, das Miteinander. Mhm. Wir haben das ein bisschen vergessen. Verloren haben wir es nicht. Die Menschen verlieren nichts. Die vergessen vielleicht. Was vor vielen, vielen Jahren sehr, sehr wichtig war, das war das Miteinander. Das wurde dann ein bisschen durch die Industrialisierung und Technologisierung, habe ich das richtig gesagt? Technologisierung? Ja,
ja.
Sagt man das so? Ja. ist das ein bisschen verloren gegangen. Und jetzt nimmt das immer wieder mehr und mehr Einzug. Wir sehen es, du und ich, Silvia, an unseren Kunden. Die mhm. deshalb auf uns beide auch zukommen, weil sie sagen, uns ist es wichtig, wieder dieses Miteinander, dieses sich spüren, diese Leidenschaft, diese Herzensenergie, was ja ein Leben auch ausmacht.
Ja.
Und das wird immer wichtiger und das sehe ich. Mhm. Das sehe ich. Okay. Das Wertesystem, die Werte
ja.
im Leben.
Das glaube ich auch. Das ist das alles Entscheidende, was uns ja. trägt und prägt.
Mhm.
Jetzt zum Schluss noch eine Frage an dich, beziehungsweise eine Bitte. Was ist der wichtigste Tipp, den du gerne unseren Hörern weitergeben möchtest?
Der wichtigste Tipp, und da gehe ich mal in ein Zitat, das ich auch gerne in meinen Vorträgen oder auch Seminaren, Workshops, Coachings, wenn das dann auch passt, auch gerne sage. Mir tun die Menschen leid, die keinen Stern am Himmel mehr sehen.
Mhm.
Mein Tipp ist, und das hat Nikolaus Enkelmann, einer unserer Vorreiter, ja, der Ulva. Referentin und Referenten, ja, ich glaube, der hat das Ganze mal irgendwie in Deutschland auch gegründet. Ja. Mhm. Er hat mal gesagt, die Nacht kann noch so dunkel sein, wenn du genau hinschaust, wirst du immer einen Stern erblicken.
Mhm.
Und das ist eigentlich das, was ich mitgeben möchte, dass alles, was im Leben geschieht, egal was, es hat immer einen Grund.
Ja.
Und dieser Grund steht für etwas, das dir helfen soll, das dir die Augen öffnen möge, die Sensibilität geben soll, für etwas, was noch vor dir liegt. Und oft geben wir zu schnell auf. Mhm. Und wir alle haben schon mal abends draußen gestanden und haben in den Sternenhimmel geschaut. Und manchmal waren auch Wolken davor. Aber wenn wir lang genug hingeschaut haben, genau geguckt haben, auf einmal haben wir mal einen Stern erblickt, mhm. weil sich die Wolken an der Ecke mal geöffnet haben. Mhm. Mhm. Oftmals geben wir zu schnell auf.
Mhm. Ja, und da helfen uns Visionen, ne? Ja. Den Leitstern weiterhin zu erblicken. Mhm.
Das war die Podcast-Serie Bau dir deine Zukunft von und mit Silvia Ziolkowski, die Zukunftsentwicklerin. Unter silvia-ziolkowski.de finden Sie weitere Informationen rund um Visions- und Zukunftsentwicklung inklusive kostenloser Checklisten und Impulsen. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, empfehlen Sie sie weiter und bewerten Sie diesen Podcast gerne auf iTunes. Herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, bau dir deine Zukunft.